Wichtig ist, dass Sie lesen können, was an der Tafel steht. Die Fenster, die jetzt nicht aufgehen, die gehen halt nicht auf. Da kann ich nichts tun. Tafellicht würde ich gerne anlassen, weil Sie sonst wahrscheinlich sehr wenig sehen. Aber das da kann aus sein. Danke. Probieren wir es mal so. Wir haben uns dann halt 30 noch, in dem Fall Teil 4. Da ist die Situation, dass wir ein Verlagerung haben, F, ein endomorphismus Alpha und ein Körperelement, das wir für Teil 4 nicht brauchen. Wir wollen jetzt zeigen, dass der Kern von Alpha aktiviert dasselbe ist wie der Senkrechtraum des Bildes von Alpha und umgekehrt. Das Bild von Alpha aktiviert ist der Senkrechtraum des Kerns von Alpha. Ich zeige eine der Gleichungen, die andere geht mit genau der gleichen Idee. Und dann machen wir genau so. Zu Beginn dieser Vorlesung, wenn ich eigentlich ein Zeichen Senkrecht-Konzepte haben. Das eine bezieht sich auf den Übergang zum Dualraum und zurück und das andere bezieht sich auf die Linearform. Hier benutzen wir das mit den Linearformen. Und wir haben jetzt die eine Diskussion gezeigt. Wir haben angefangen mit dem Kern hier. Wir haben gezeigt, alle Vektoren da draußen liegen im Senkrechtraum des Bildes. Und jetzt kommt einfach die andere Richtung und haben es geschafft. Kreise zerbrödelt. Thank you. genau dieselbe, deswegen zeige ich die nicht. Kann nichts lesen und alles ist blöd, dann versuchen wir es doch mal so weiter.
Es gibt Abbildungen, die die Eigenschaft haben, dass sie ihre eigene attonierte Abbildung sind. Solche Abbildungen nennt man selbst attoniert. Das ist das nächste Wort, was wir einführen, und dann nehmen wir gleich das zum Anlass, um noch ein paar andere besondere Attoniertheitseigenschaften mit abzudecken. Dann haben Sie also gehört. Viele davon spielen weiter in der Vorlesung gar nicht so eine große Rolle, aber wichtig ist, dass Sie in weiterführenden Veranstaltungen wissen, was gemeint ist, wenn das aufkommt. Und selbstattribuierte Anwendungen sind die, die wir auch in den nächsten Sätzen brauchen, denn heute kommen noch so Späße wie Spektralwärts, Hauptachsentransformation und sowas. Okay. Es geht um Aussetzung. Also, was ist Ihre Beispiel? Ist einfach immer großartig. Ich werfe so Wörter in den Raum und dann höre ich so ein buntes Gemisch aus. Oh Gott, und yay, und endlich. Das Geldvoraussetzung 10. Und dann wird es noch unitär, das ist jetzt ein bisschen blöd, das ist das Wort unitär.
symmetrisch, genau dann, wenn, wir haben ja schon darüber gesprochen, kann es jemand für uns wiederholen? Wann nennen wir eine Matrix symmetrisch? Ja? Genau. Wenn das Transponierte dasselbe ist wie die Matrix, das heißt, die muss quadratisch sein, und wenn man sich die Hauptdiagonale, also von Ihnen auch so, vorstellt, dann ist es wie eine Spiegelachse. In den Zeilen bzw. Spalten in der richtigen Reihenfolge immer das Gleiche stehen. Das ist genau das. A transponiert gleich A, das heißt, Gramsche Matrizen für symmetrische Bilinearformen sind symmetrisch. Und jetzt kommt noch die kleine Bemerkung, die ich angekündigt habe. Selbst adjungierte Abbildungen sind normal. Gut, wir machen jetzt noch ein bisschen Zeug zu symmetrischen Bilinearformen und dann geht es wirklich Schlag auf Schlag. Spektralsatz, Hauptachsentransformation, Polarzerlegung. Jetzt kommt so das große Finale, nicht nur von Kapitel 11, sondern von der ganzen Vorlesung. Wir tragen jetzt wirklich einmal alles zusammen, hauptsächlich Zeug, das man später für Anwendungen braucht, aber es ist auch im Kontext der Linienalgebra interessant und wichtig und sinnvoll, das zu wissen, weil man damit viele geometrische Phänomene fassen kann, die man aus der Schule kennt. Da ist noch eine Tafel, das ist super, dann kann ich da gleich weiterschreiben. Das folgende Lemma ist nicht nur ein Lemma, sondern man kann es verstehen als eine Bastelanleitung für Beispiele. Für die symmetrische Bilinearform G. Insbesondere wissen wir jetzt, dass diese Matrix symmetrisch ist, haben wir uns schon überlegt. A, die Gramsche Matrix für G bzw. B gut. Und jetzt basteln wir eine Abbildung. Die Abbildung Phi geht von V nach V und macht das, was wir so oft machen. Wir multiplizieren nämlich einfach mit einer Matrix. In dem Fall mit dieser Gramsche Matrix A. Sei aus dem Raum der Endomorphismen. meinte ich, das ist wie eine Bastelanleitung für eine Serie von Beispielen. Ich behaupte, dass da immer eine selbstadjungierte Abbildung rauskommt. Das heißt, dieses Lemma hilft Ihnen, Beispiele zu basteln für selbstadjungierte Endomorphismen. Und ich schreibe auch nochmal hin, was genau das selbstadjungiert bedeutet, als Rechenregel, damit wir wissen, was wir gleich nachprüfen müssen. Kommt mir hier wirklich so millimeterweise entgegen. Das ist nicht schön. Irgendwie noch das? Zielbasis, die Zielbasis ist jetzt die gleiche, einfach wegen der Art und Weise, wie die Matrix gemacht ist. Das ist jetzt mal so ein Fall, wo die Abbildungsmatrix wirklich die Matrix ist, die wir da benutzen. Das ist anders, wenn die Abbildung anders definiert ist. Das gleiche für WJ. Ja, gut, schreibe ich einfach einmal ab. Ich laufe wieder mit K von 1 bis L. Und diesmal habe ich halt G von BK. Das ist rausgekommen beim Abbilden. Und jetzt vergleiche ich, was möchte ich denn dann vergleichen? Na, ich möchte hier BI und BJ einsetzen. Das heißt, ich möchte zeigen, G von BI, BJ, Phi ist das gleiche wie G von BI, Phi, BJ. Dann fange ich an zu rechnen. Thank you. wahrscheinlich in einer Funktionentheorie-Vorlesung oder bei mir in der Galois-Theorie. Es geht darum, dass C, der Körper C, das ist, was wir algebraisch abgeschlossen nennen. Das heißt also, wenn wir ein Polynom hernehmen vom Grad mindestens 1, dann hat das in C auf jeden Fall immer eine Nullstelle, ein komplexes Polynom. Oder anders gesagt, normierte Polynome in C vom Grad mindestens 1 zerfallen immer vollständig in Linearfaktoren. Es ist nicht möglich, dass man da irreduzible Polynome vom Grad größer als 1 findet. Haufenweise verschiedene Versionen, das Gleiche zu sagen. Das ist eine sehr schöne, sehr starke Eigenschaft, die der Körper C da hat. Aber wir haben nicht die Methode, um das jetzt zu zeigen. Das heißt, für den Moment müssen wir das leider glauben. Unabhängige Menge bilden, das wissen wir schon. Nein, die stehen auch noch senkrecht aufeinander bezüglich L. Korn für Fiebe steht. Imaginärer Anteil ist 0. Wie kann ich das zum Beispiel sehen? Ich kann ihn hernehmen und zeigen, dass er 0 ist, aber vielleicht gibt es ja noch Tricks. Was kann ich noch machen? Wir haben doch diese Abbildung komplexe Konjugationen. Man kann erkennen, dass eine komplexe Zahl reell ist, daran, dass sie sich bei komplexer Konjugation nicht verändert. Denn das ist gleichbedeutend damit, dass der imaginäre Teil 0 ist. Ah, das können wir also auch machen. Und das ist die Idee hier für Teil 1. Denn wenn der Körper, K ist doch jetzt die ganze Zeit R oder C, wenn der Körper sowieso R ist, dann ist doch überhaupt nichts zu tun. Natürlich sind dann die Elemente des Spektrums reell. Interessant ist es dann, wenn der Körper C ist, denn dann könnten die Altwerte ja auch komplexe und nicht reelle Zahlen sein. Das ist aber der Fall, in dem Sigma die komplexe Konjugation ist und das können wir benutzen. Dann haben wir aus dem Spektrum Konfi und wir benutzen jetzt zum Rechnen einen Eigenvektor. Was wissen wir dann? Naja, Eigenwert, das heißt abbilden mit Phi ist das gleiche wie multiplizieren mit Lambda. Also können wir jetzt eine wunderbare Gleichungskette hinschreiben. Muss ich mir nur überlegen, wo ich anfange. Naja, okay, ich möchte ein bisschen Platz lassen. Bitte lassen Sie ein bisschen Platz. Ich fange mal an mit F von V, Lambda mal V. So, warum fange ich da an? Na, weil ich die rechte Seite kenne. Die rechte Seite ist nämlich Vi. Und jetzt kann ich benutzen, dass Phi selbst adjungiert ist bezüglich f. Das heißt, ich kann stattdessen schreiben f von v, phi, v. bijektiv und das heißt, dass zwei verschiedene Sachen nicht das gleiche Bild haben können. Jetzt sind Lambda 1 und Lambda 2 ja verschieden, das heißt, ihre Bilder unter Sigma müssen auch verschieden sein. Der dritte Teil.
Thank you.
zwischendurch genug, bitte. Unser Gehirn braucht Energie und Wasser. Teil 3. Faust endlich erzeugt über K, das heißt, wir können über die Dimensionen argumentieren. Null ist, dann steht er nicht auf sich selbst senkrecht, weil er kein Skalarprodukt ist. Mindestens 2. Die Behauptung sei für kleinere, also für Räume kleinerer Dimensionen richtig und wir basteln los. Ordnung sei richtig für Teilräume von V, die Dimensionen höchstens n-1 haben, dann meine ich damit Teilräume von V, die die Voraussetzungen erfüllen und Dimensionen höchstens n-1 haben. Denn bei der Induktion ist es ja immer so, dass man die Aussage, die man zeigen will, verwendet für Sachen, die irgendwie kleiner sind. Und dass man die Aussage verwendet, heißt, man muss nachprüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind und dann kann man das, was in der Behauptung steht, benutzen. Das heißt also, dass es nicht reicht, einfach nur einen n-1-dimensionalen Teilraum zu finden. Wir müssen dann schon auch noch ein Skalarprodukt darauf finden und einen Endomorphismus, der selbst adjungiert ist. Aber das ist zum Glück alles kein Problem. Das sind alles Dinge, die wir können. Beginnen wir mit einer komplexen Nullstelle von dem charakteristischen Polynom Pi. Da war doch mal irgendwann was. Endomorphismus, was wir jetzt lange nicht gemacht haben, war sowas wie Abbildungsmatrizen oder charakteristische Polynome ausrechnen. Aber das können wir alles, haben wir irgendwann gelernt und geübt. Und das charakteristische Polynom lebt jetzt in Cx. Denn der Körper, den wir haben, ist R oder C. R ist ein Teilkörper von C. Das Polynom lebt in Cx. Und jetzt kommt unsere Voraussetzung ins Spiel, dass dieses Polynom, was jetzt mindestens Grad 2 hat, eine komplexe Nullstelle hat. Wir nehmen uns eine her und wissen dann, dass das automatisch ein Eigenwert ist von Phi, wenn wir Phi als Abbildung über C betrachten. Komplexe Nullstelle her. Das Polynom hat mindestens Grad 2, denn der Grad ist die Dimension des Vektorraums. Jetzt ist Lambda c eine Nullstelle von g phi und wir argumentieren los. Was wir jetzt nämlich machen wollen ist, wir wollen auf eine Abbildung hinaus, die dieses Lambda als Eigenwert hat und die von c hoch n nach c hoch n abbildet. Das ist der nächste Schritt in unserer ganzen Bastelei. Sein als SP gut die geordnete Standardbasis von C n über C. Wir nehmen C hoch n als Vektorraum über C, der hat Dimension n, also die gleiche Dimension wie der Vektorraum V, den wir da gerade betrachten. Nehmen uns die geordnete Standardbasis her. Und nehmen jetzt einfach die Abbildung Phi und bilden eine Abbildungsmatrix für Phi bezüglich dieser Basis B. Gut, die geordnete Standardbasis. Und A. Die Abbildungsmatrix. Und weiter nehmen wir uns jetzt eine Abbildung her von Cn nach Cn, die wir bekommen durch Multiplikation mit dieser Matrix A. Das ist die Idee, die wir vorhin schon hatten, in dem Resultat vorher. Die heißt groß Phi und das wird ein Endomorphismus von Cn über C. aber ich möchte jetzt nicht improvisieren.
Aber ich denke nochmal nach. Wenn mir noch ein einfacher Weg einfällt, dahin zu kommen, dann schreibe ich den auf oder mache eine Podcast-Folge dazu. Oder beides. So, hier geht ganz viel Zeug ein, was ich nicht alles explizit hingeschrieben habe, einfach weil wir das schon so oft benutzt haben. Was vorhin schon einging, war, dass der Grad des charakteristischen Polynoms dasselbe ist wie die Dimension des Vektorraums. Dann ging sowas ein wie Nullstellen vom charakteristischen Polynom sind Eigenwerte und umgekehrt. Das ist alles Zeug, was wir in den Kapiteln 9, 10 gemacht haben und was hier reinfließt. Jetzt geht's weiter. Die Abbildung Phi, mit der wir angefangen haben, ist selbst attribuiert. Und wir haben die Abbildung Groß Phi sozusagen mit Hilfe von Klein Phi gebastelt. Deswegen ist auch die Abbildung Groß Phi selbst attribuiert. Das ist einfach was, was nachgerechnet werden kann. Na gut, jetzt ist also Lambda in Wirklichkeit. Lambda kam ja irgendwann mal aus C. Das war eine komplexe Nullstelle von irgendwas. Und jetzt wissen wir, es ist in Wirklichkeit ein reeller Eigenwert von Phi. Und das ist alles, was wir zum Basteln brauchen. Was machen wir jetzt? Wir nehmen uns einen Eigenvektor her, betrachten den dazugehörigen Senkrechtraum, sehen, dass dessen Dimension kleiner ist, dass wir alles darauf einschränken können. Und das ist dann das, was die Induktion zum Laufen bringt. Wir haben einfach nur jetzt Grundlage gebraucht, um loszubasteln. Wir brauchten einfach einen Eigenvektor, mit dem wir loslegen können, mit unserer Basis. Sei also jetzt W. Ich mach's mal direkt so, dass er nicht 0 sein kann. Sei D in V ein Eigenvektor zu Lambda bezüglich, ja, also zu Lambda bezüglich Phi natürlich, dem kleinen Phi. Und jetzt möchte ich den noch geeignet wählen. Ich weiß doch jetzt, dass W nicht 0 ist, denn es ist ein Eigenvektor. Das heißt, W hat mit sich selbst einen Formwert, der nicht 0 ist. Der Formwert ist damit irgendeine von 0 verschiedene komplexe Zahl. Und wir haben vorhin gesehen, dass man das dann immer normieren kann, sodass der Formwert des Vektors mit sich selbst 1 ist. Wie passierte diese Normierung? Die passierte, indem ich den Vektor durch ein skalares Vielfaches ersetzt habe. Und dieses skalare Vielfache ist sicherlich nicht 0. Wie ändert sich die Eigenschaft, ein Eigenvektor zu sein, wenn ich den Vektor durch ein skalares Vielfaches ersetze? Gar nicht. Eigenräume sind unter Skalarmultiplikation abgeschlossen. Das heißt also, ich kann mir dieses B von vornherein so wählen, dass es mit sich selbst Formwert 1 hat. Wenn es das nicht sowieso hatte, ersetze ich B einfach durch ein skalares Vielfaches. Ich habe schon gesagt, wir wollen anfangen, unsere Orthonormalbasis zu basteln und W soll der erste Vektor werden. Gut, jetzt betrachte ich den Senkrechtraum
schön Resultate von vorher aus Kapitel 11 benutzen, unter anderem Lemma 11.18. Und in Lemma 11.18 steht, dass unter diesen Voraussetzungen V sich als orthogonale Summe schreiben lässt von dem Erzeugnis des Vektors W und diesem Senkrechtraum U. Und das ist der Witz. Jetzt haben wir also diesen Raum U von Dimension n-1, müssen gucken, dass die Voraussetzungen sich darauf irgendwie vererben und dass wir dann dafür schon eine Orthonormalbasis haben, die aus Eigenvektoren besteht. Das ist jetzt das Einzige, was wir noch zu tun haben. Wie weit sind wir bei dem, was wir tun wollen? Wir haben einen Vektorraum der Dimension Hy, genau n-1. Wir haben ein Skalarprodukt da drauf, das heißt f0. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist eine selbstadjungierte Abbildung da drauf, die ein Endomorphismus ist. Das heißt, wir müssen jetzt noch irgendwie auf U so einen selbstadjungierten Endomorphismus finden. Der Witz wird sein, dass man Phi auf U einschränken kann. Das heißt, wir können wieder Phi benutzen. Dafür müssen wir uns aber klar machen, dass man beim Abbilden mit Phi aus U nicht rauszieht. Das ist das Letzte, was noch zu tun bleibt. Angewandt auf diese Situation, dass wir eine Orthonormalbasis finden für U,
bezüglich R0, die gleichzeitig aus allen Vektoren zu Pi besteht. Na, diese Basis nehmen wir jetzt einfach, nehmen den Vektor W noch mit dazu und kriegen dann eine Orthonormalbasis für V, die alles erfüllt, was wir jemals wollten. Ich bin ein großer Fan vom Spektralsatz.
Thank you.
symmetrischen Bilinearformen kann ich einen selbstatomierten Endomorphismus basteln. Und wenn ich umgekehrt mit einem selbstatomierten Endomorphismus anfange, dann kann ich eine symmetrische Bilinearform basteln. Es gibt da einfach so einen Weg, wie man hin und her kommt. Aussage 1. Thank you.
V, kann ich mit Hilfe von F und mit Hilfe der Abbildung Phi ausdrücken. Wie in aller Welt kriegen wir das hin? Naja, indem wir die Ramsche Matrix benutzen,